In der zweiten Stunde heute Nachmittag möchte ich über Bekehrungen sprechen. Eigentlich kam dieser Tag ein bisschen zu früh für mich. Wir arbeiten an einem ziemlich großen Projekt. Es wurden über 900 Fragebögen von Leuten ausgefüllt, die in den letzten 8 Jahren getauft worden sind. Das sind Leute, die zwischen 2007 und 2012 getauft worden sind. Und wir arbeiten immer noch dran. Aber ich kann also Zwischenergebnisse schon mitteilen. Und ich denke, das hat uns sehr interessante Informationen darüber geliefert, wie sich Menschen bekehren, wie sie den Weg zur Gemeinde finden. Ich werde hier manche Themen ansprechen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die Fragen stellen. Und vielleicht habe ich das Präparat. Ich habe nicht alles im PowerPoint jetzt drin. Was ich erwähnen möchte, weil ich nicht alle Daten verarbeitet habe, aber die Ergebnisse werden dann, ich denke, in ein paar Monaten auch publiziert. Und wenn jemand daran Interesse hat, dann kann man die Publikation bestellen. Suche der Stadt Bestes. Bekehrungen. Wie geschieht Bekehrung? Bevor ich mit dem Thema anfange, möchte ich etwas sagen. Damit es nicht missverstanden wird. Ich glaube an Bibelstunden und ich gebe sehr gern Bibelstunden. Und ich habe viele Bibelstunden gegeben und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man gut Bibelstunden gibt, dann kann man 80-90% der Menschen taufen, die angefangen haben, Bibelstunden zu nehmen. Auch wenn sie von sehr weit kommen. Ich werde heute nicht die Bibelstunden betonen. Aber ich möchte sagen, also ich habe noch nie eine Person getauft, ohne ihr davor ordentlich Bibelstunden gegeben zu haben. Es macht auch mir Spaß und für mich ist Qualität wichtiger als Quantität. Ich bin nicht für schnelle Taufen, ich bin für ordentliche Taufen. Das wollte ich am Anfang sagen, damit keiner zu der Schlussfolgerung kommt. Ich will hier nur soziales Leben betonen und etwas anderes und ich vernachlässige das dabei. Wenn ich den Prozess rückwärts gestalte, dann sieht das so aus bei mir. Also wenn jemand getauft wird, hat er ungefähr 3 bis 6 Monate lang Bibelstunden bekommen. Aber die Bibelstunden sehen bei mir vielleicht ein bisschen anders aus als sonst. Also ich gebe nicht gern so Bibelstunden, dass man nur Dogmatik behandelt. Also Schritt 1 in Bibelstunden ist für mich Beziehung zu Christus, dass eine feste Beziehung entsteht. Und Schritt 2, das ist praktisches Leben mit Christus. Wie gestalte ich meinen Alltag mit Christus? Das ist sehr wichtig, wenn man nicht beten gelernt hat, wie kann man von der Person erwarten, dass er mit Glaubenspunkten umgehen kann, mit den 28. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch das Bibellesen beibringen, dass die Menschen auch selber entdecken können, was drin steht. Und Schritt 3 ist es eigentlich, dass wir die Glaubenspunkte durchsprechen. Und Schritt 4, das ist die Prophetie, dass wir über Prophetie sprechen. So, bevor man getauft wird, das geschieht. Davor ist ein Hauskreis meistens, das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Hauskreisen oder Gruppen. Und wenn jemand eine Taufentscheidung in dem Hauskreis macht, dann lade ich ihn zum Bibelstudium ein. Vor dem Hauskreis ist meistens entweder eine Veranstaltung oder persönliche Freundschaft vorhanden oder unterschiedliche Veranstaltungen. Davor ist, dass ich auch an der Straße laufe und ich versuche, Leute kennenzulernen oder egal wo, im Flugzeug oder in dem Zug. Ja, es macht mir Spaß, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt zurück zum Thema, wie geschieht Bekehrung? Was löst eigentlich Bekehrung aus? Wir haben über 900 Antworten von NDV, SDV und aus der Schweiz und ich werde hier manche Antworten präsentieren. Nicht alle sind so entstanden, dass wir alle drei Großbereiche berücksichtigt haben, aber viele sind manche Antworten sind aus SDV oder NDV oder aber aus der Schweiz präsentiere ich hier nichts. Ja. Aber es ist wichtig zu sehen, dass da bestimmte Trends zu erkennen sind. Ich werde bei den Daten immer bemerken, wie sie entstanden sind. Zuerst eine Untersuchung in Amerika. Wie entsteht Kontakt, fester Kontakt zur Gemeinde? Wie hast du die Beziehung zur Gemeinschaft aufgebaut und wie wurde diese Beziehung vertieft? Schön habe ich gemerkt, dass ich meine Batterie hier vom Mikro leer habe. Und spezielle Bedürfnisse waren nur 1-2% vorhanden. Das heißt, nur 1-2% der Fälle haben sie eine wichtige Rolle gespielt. 2-3% sind einfach nur vorbeigekommen, in die Gemeinde gekommen. Und dann 5-6% haben gesagt, dass durch ihren Partner die Einladung erhielten. Und dann Besuch war 1-2%. Und dann Sabbatschule hat bei 4-5% eine Rolle gespielt, das heißt Gruppe und Gruppengespräch. Und dann evangelistische Veranstaltungen haben bei 1% eigentlich die wichtige Rolle gespielt. Und Gemeindeprogramme haben bei 3-4% der Menschen eine wichtige Rolle gespielt. Und wir sehen, dass bei Freunden und Verwandten 75-90% haben das gesagt, dass diese Freundschaft, diese Beziehung oder dass die Verwandten eine wichtige Rolle dabei gespielt haben. Das war in Amerika. Wir haben dasselbe hier auch in Deutschland untersucht. Und das ist hier jetzt von SDV, die Statistik. So, und die Frage war, ja, wodurch hast du erstmals Kontakt zu Adventisten aufgenommen? Und da sind zwei Balken sehr groß. Mit dem ersten können wir nicht viel anfangen. Da ist wahrscheinlich eine Frage missverstanden worden. Das ist einfach Besuch einer Adventgemeinde. Aber ich denke, wahrscheinlich haben die Leute das zweimal angekreuzt. Besuch einer Adventgemeinde entsteht durch eine Einladung oder durch etwas. Und ich denke, davor war noch etwas, was wir nicht wissen. Man könnte es weiter untersuchen, aber ich denke, es ist nicht notwendig. Es ist ziemlich eindeutig hier. Hier steht auch Freunde und Bekanntenkreis. Ja, bei etwa 60% hat eine wichtige Rolle gespielt. Wir sehen, dass der Erstkontakt eigentlich durch Freunde und durch Bekanntenkreis entsteht. Und dadurch haben sie dann weitere Schritte machen können. Dann kommt die nächste Frage. Was hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, dass sie eine Entscheidung getroffen haben? Frage 19 war, inwieweit waren für dich und deine Glaubensentwicklung folgende Punkte wichtig auf dem Weg vom Erstkontakt zur Taufentscheidung? Und da sind die Mittelwerte. Ich werde das zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass ihr hier alles lesen könnt oder doch. Ja, aber was dabei sehr auffällig ist, ein wichtiger Punkt ist die Lehre, also der Inhalt. Aber bei fast allen Punkten, wo Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel die emotionale Begleitung durch die Geschwister, die emotionale Begleitung durch den Prediger oder hier regelmäßige Angebote wie Potluck, Chor, Treffen, Sport spielt eine wichtige Rolle oder Freizeit, ja. Freizeitenkonferenzen. Das heißt, das sind Programme, wo Menschen in Berührung miteinander kommen. Diese Gelegenheiten spielen eine wichtige Rolle. Das haben wir auch anderswo erkannt, dass die Veranstaltungen außerhalb des Gottesdienstes, außerhalb des Gemeindehauses eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das heißt, Ausflüge, Freizeiten, Hauskreise, Hausgemeinden, also wenn etwas außerhalb des Gottesdienstes geschieht, das spielt eine wichtige Rolle, weil da die Beziehungen viel intensiver gepflegt werden. Ausbildung zur Zeit der Taufe. Wir sehen, dass viele eigentlich nur ein Abitur hatten, also ein Abitur hatten. Und auch Hochschule, also 20% Realschule, Berufsausbildung. Das gibt ungefähr ein Bild darüber, also was für Menschen wir erreichen. Und hier nach meiner Taufe habe ich weitere Bibelstunden erhalten. Auf diese Frage oder auf diese Aussage haben dann die absolute Mehrheit geantwortet, dass es nicht zutrifft. Das heißt, man hört damit auf, abrupt, wenn die Menschen getauft werden, hört damit abrupt auf, Menschen weiterhin zu begleiten. Und das ist ein großer Fehler. Wir merken, dass als Kritik sehr oft vorkommt. Auch hier können wir merken, dass viele, die getauft werden, das bemängeln. Also vor der Taufe hat sich die Gemeinde um mich gekümmert. Danach nicht mehr. Habt ihr das schon gehört? Als Kritik, das zeigt eigentlich, dass nicht die Person für uns wichtig war, sondern eher für, also eher der Erfolg oder der Taufgottesdienst vielleicht oder ich weiß nicht was, ja, aber es ist ein sehr schlimmes Zeichen, weil das die Menschen wirklich sofort spüren, ob wir wahres Interesse an ihnen haben, ob wir sie wirklich lieben oder nicht. Ich habe jetzt manche Statistiken, die ich nicht im PowerPoint habe, aber doch erwähnen möchte. Ich habe mal die Frage gestellt, was hat den Getauften sehr besonders gut gefallen, was war für sie wichtig und was war für sie weniger gut, was haben sie als mangelhaft erlebt, und da habe ich manche Entdeckungen gemacht. Was für sie besonders wichtig war, das sind alles, was mit so Gemeinschaft zu tun hat und wo sie das Gefühl hatten, also ich werde ernst genommen, ich werde eingeladen, ich werde involviert. Das sind die wichtigen Punkte. Und besonders bei Predigern haben sie das sehr geschätzt. Also die Feedbacks über die Arbeit der Prediger war überaus gut in diesem Bereich. Fast alle sagten, ich fühlte mich ernst genommen vom Prediger. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt eigentlich, dass wir Menschen gern haben, also die Prediger sich um Gäste kümmern und dass sie sich darum wirklich bemühen, also ihnen eine Unterstützung zu leisten. Auch die gefühlsmäßige Begleitung des Predigers war für die Menschen sehr wichtig und ausschlaggebend. Wir haben auch die Frage gestellt in diesem Fragebogen, wer hat eine besonders wichtige Rolle gespielt, als du eine Entscheidung getroffen hast, und über 60%, ich denke 67% haben den Prediger genannt. Die Begleitung des Predigers und dass der Prediger auch Fragen gestellt hat oder die Person motiviert hat, eine Entscheidung zu treffen. Und ich denke, an diesem Punkt ist es wichtig anzuhalten. Ein Punkt, der sehr wichtig ist, das ist die gefühlsmäßige, und ich möchte das betonen, gefühlsmäßige Begleitung. Das heißt nicht Begleitung mit Heften, mit Büchern, mit Aussagen, mit Lehre, sondern dass wir etwas präsentieren, also wahres Interesse präsentieren. Ich habe Interesse an dir und ich bin bereit zuzuhören, dich ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Das war für die Menschen sehr wichtig. Kritikpunkte, ich habe im Dialog in der letzten Nummer, vielleicht manche haben den Artikel schon gelesen, wenn nicht, dann ich wurde schon angesprochen, dass manche den Artikel gelesen haben, den ich geschrieben habe. Ich empfehle euch, im letzten Dialog habe ich einen Artikel darüber geschrieben, über eine Forschungsfrage, so wie Leitung wahrgenommen wird und geschieht. Und dann habe ich auch da manche Daten erwähnt. Also es gibt einen Bereich, wo wir besonders Prediger, aber ich denke auch als Gemeinde, noch Aufgaben vor uns haben. Wir haben auch die Frage gestellt, also inwieweit sie mit der emotionalen, mit der Empathie des Predigers oder der Person, die die Vorbereitung auf die Taufe durchgeführt hat, zufrieden waren. Und nur 30% haben das mit einem Ja, mit einer positiven Antwort beantwortet. 70% konnte das nicht positiv beantworten. Und das gibt eigentlich ein Warnzeichen uns, besonders wenn wir das mit anderen Fragen gemeinsam untersuchen. Wir haben auch untersucht, wie sie Bibelstunden erlebt haben. Und fast 80% haben sich positiv geäußert. Die Bibelstunden sind gut, praxisrelevant, ich kann damit im Alltag etwas beginnen, war die Antwort. Aber wenn wir das berücksichtigen, was über Empathie gesagt hat, kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass wir sehr stark vorprogrammiert arbeiten. Wir haben ein festes Programm abzuhaken, vielleicht Glaubenspunkte oder Lehren, die wir oft vermitteln. Und wir sind nicht bereit, vielleicht Empathie zu zeigen, das heißt, den anderen, die Nöte des anderen wahrzunehmen, zuzuhören und ohne Agenda, Besucher zu machen, Zeit dafür zu nehmen, dass wir ins Gespräch kommen. Und das wird bemängelt. Aber das ist heutzutage besonders wichtig. Also durch diese Veränderung in der Gesellschaft von der Moderne zur Postmoderne sind wir eigentlich dazu gezwungen. In der modernen Zeit wollten die Menschen Vorträge haben, Argumentation hören, Argumente hören und etwas verstehen. In der postmodernen Zeit ist das nicht in erster Linie wichtig, sondern in erster Linie wollen sie verstanden werden, wollen sie
Mitgefühl haben. Und dann sind sie meistens offen als in der zweiten Schritt dafür, dass sie auch die Lehre so tief kennenlernen. Empathie bedeutet eigentlich in diesem Zusammenhang, was ich in meinem Dienst erfahre. So, Mission beginnt mit Zuhören. Mission beginnt mit Wahrnehmung, mit Mitgefühl. Und ich tue das manchmal stundenlang, bevor ich irgendwas über Glaubensfragen sage. Und wenn jemand nicht zuhören kann, hat weniger Chance, jemanden eigentlich anzusprechen. So, Mission beginnt damit, dass ich einfach versuche, den anderen zu verstehen. Wo steht er? Was tut er? Was erlebt er? Auch wenn er Fragen äußert, ist es sehr wichtig, dass ich die Frage nicht sofort beantworte. Oft werden Fragen gar nicht deswegen gestellt, weil die Menschen Antworten brauchen, sondern weil sie etwas einfach aussprechen wollen. Und in 80% der Fälle werden die Menschen, also nach meiner Erfahrung, erwarten die Menschen auch gar keine Antwort. Zum Beispiel eine Frage, wenn Gott gut ist und du glaubst an einen guten Gott, wenn Gott gut ist, warum lässt er Leid zu? Warum tut das und jenes nicht? Habt ihr schon die Frage gehört? Die Frage wird gestellt und wir beantworten oft diese Frage. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich darf die Frage nicht beantworten. Das ist viel zu früh, wenn ich die Frage beantworte. Warum? Also die Person hat wahrscheinlich etwas erlebt. Und bevor ich ihn verstehe, was er erlebt hat, kann ich die Frage gar nicht beantworten. Vielleicht ist die Person eine Mutter, die ein Baby verloren hat. Was ist die richtige Antwort auf diese Frage? Zusammen zu weinen, zusammen zu trauern, ohne zu sprechen. Einfach Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Oder ist er ein Philosoph, der die Frage philosophisch stellt? Dann muss ich ganz anders mit ihm umgehen. Deswegen, wenn die Frage gestellt wird, warum lässt Gott Leid zu? Ich stelle die Frage, so, bevor ich eine Antwort gebe, möchte ich gerne die Frage stellen, so, was veranlasst dich dazu, das zu fragen? Was hast du erlebt? Was hat dich bewegt? Und ich höre zu. Ich lasse die Person erzählen. Und ich höre manchmal halbe Stunde, Stunde zu, bevor ich überhaupt etwas sagen kann, weil die Person in erster Linie nicht hören will, was ich sage, sondern weiter erzählen möchte, was ihn bewegt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, also um Menschen überhaupt heutzutage anzusprechen, wir brauchen Raum für Gespräch. Wir brauchen Raum fürs Zuhören. Wir brauchen Raum für Empathie, weil das in der Gesellschaft heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Und es kann sein, dass wir 2 Stunden lang uns so unterhalten, ich höre zu, ich stelle 2 Fragen, die andere Person spricht 2 Stunden und am Ende ist seine Schlussfolgerung, es war ein tolles Gespräch. Und ich habe eigentlich gar nicht, fast nichts gesagt, nur 2 Fragen gestellt. Es war ein tolles Gespräch. Man muss geduldig sein. Ich denke also, es ist nicht mehr so wie früher, dass wir nach einer halben Stunde, wenn Interesse vorhanden ist, Bibelstunden anbieten können. Das geht nicht mehr so. Wir hören zu, wir begleiten Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensphasen und dann entsteht einmal die Möglichkeit, etwas zu sagen, also Richtung Bibel mit dem Gespräch zu gehen und dann kommen die weiteren Schritte. Und es ist sehr wichtig wahrzunehmen. Ja. Diese Analyse, die Bekehrungsanalyse zeigt, wie wichtig das ist, dass wir diese Veränderungen, die in der Gesellschaft wahrnehmen und ernst nehmen. Und ich denke, das muss auch im Gottesdienst eigentlich Folgen haben, wenn wir das wahrnehmen. Wie könnten wir den Gottesdienst verändern? Ich würde zum Beispiel auch die Sabbatschule umgestalten. Die Sabbatschule ist die Anlaufstelle für alle, die zur Gemeinde kommen. Ich würde in der Sabbatschule ein bisschen mehr Zeit haben wollen und die ersten 15 Minuten dafür reservieren, ins Gespräch zu kommen. Fragen stellen zu können oder einfach zu fragen, wie geht's euch? Oder so, damit da Ruhe und Gelassenheit entsteht, damit Verständnis entsteht. Also wir brauchen eine Stelle, wo das geschieht in der Gemeinde. Wo geschieht das? Wo werden Menschen verstanden? Wo werden Menschen angesprochen und angehört? Wo können Gefühle zum Ausdruck gebracht werden? Wir haben Gefühle, aber wir können damit nichts anfangen, nur verstecken und verbergen, weil das erwartet wird. Und wir tragen Masken auch in der Gemeinde, als ginge es uns gut, aber es geht uns nicht immer gut. Ja? Und wo ist eine Stelle in der Gemeinde, wo das offenbar werden kann? Also vor
vor 20, 30, 40 Jahren waren die Menschen viel geduldiger. Sie sagten, wir müssen da aushalten, hier ist die Wahrheit. Heute sagen sie mehr weniger Menschen, hier ist die Wahrheit, ich bleibe hier. Wir haben die Untersuchung gemacht, zum Beispiel, warum verlassen die Menschen die Gemeinde? Wir haben in drei Ländern die Untersuchungen gemacht, in Ungarn, in der Tschechischen Republik und der Tilo Furt hat das in Deutschland untersucht und hat darüber eine Masterthese geschrieben. In Ungarn haben wir das herausgefunden. Grund Nummer eins, warum Menschen die Gemeinde verlassen, das ist der Unterschied zwischen Lehre und Leben. Wir sprechen hier über sehr viele gute Themen, aber wir erleben sie nicht. Wir sprechen über Gemeinschaft, Erlöstsein, Freude und vieles. Aber was wird hier erlebt? Ja? Und der zweite Punkt war für mich eine große Überraschung auf die Frage, warum man die Gemeinde verlassen hat. Und viele von denen, die Gemeinde verließen, haben gesagt, wir wissen, dass dort die Wahrheit ist. Und vielleicht 95% deren, die die Gemeinschaft verließen, haben sich keiner anderen Gemeinschaft angeschlossen. Weil sie immer noch die Adventgemeinde für die richtige Gemeinde hatten und die Glaubenspunkte nicht aufgegeben haben. Aber der zweite Punkt hat mich zum Nachdenken gebracht. Das war, ich fühlte mich nicht gut genug. Ich habe Fehler gemacht, ich war nicht gut genug. Und das war für mich ein Schock. Wir haben nicht mal das Evangelium, also das Herz des Evangeliums, die Vergebung und die Gnade Gottes präsentieren können. Wir sind knallhart manchmal miteinander. Wir machen den anderen fertig. Ja, wehe dem, der eine Sünde begeht. Es gibt zwei Arten von Sünden, die besonders schlimm sind. In Deutschland vielleicht drei. Ja, wenn man liberal oder konservativ ist, je nachdem. Aber was sind die zwei Sünden, die nie vergeben werden können? Bitte? Ehebruch und Geld, wenn du Geld in der Gemeinde gestohlen hast. Ja, oder etwas in die Richtung. Das wird nie vergessen. Ja? Auch nach 50 Jahren. Ja, also das ist meine Beobachtung. Das ist keine korrekte Untersuchung, aber das ist so mein Eindruck. Also es gibt so, jede Gemeinde hat so Steckenpferde und je einem, der in dem Bereich einen Fehler macht. Ja? Und wir sind bereit, wirklich so hart und gnadenlos hinter den Rücken den anderen fertig zu machen und wegzuschieben und abzuschieben. Das ist traurig. Ja? Also ich habe viele Leute besucht während dieser Untersuchung, auch davor, ja, die Gemeinschaft verließen. Und das hat mir wirklich wehgetan, was ich da anhören musste, so was manche in der Gemeinde erlebt haben. So, ich denke, es ist wichtig zu lernen, die Gnade Gottes und überhaupt das Evangelium zu präsentieren. Es geht nicht darum, dass wir Kompromisse tun sollten in der Wahrheit, sondern es geht darum, das, wofür Jesus gestorben ist, das wirklich zu präsentieren und erleben zu lassen in der Gemeinde. Wenn das Leben Jesu gekostet hat, dann muss das auch nachvollziehbar vorhanden sein in der Gemeinde und nicht nur in dem Buch drinstecken und wir dürfen nicht erwarten, dass jeder das selber nachlesen sollte. Ich denke, es ist wichtig, ja, dass wir das erkennen. Ich habe heute Nachmittag schon das Thema angesprochen, zum Beispiel, wen wir taufen, Taufalter, und daneben habt ihr diese blaue Balken, das ist die Altersstruktur in Deutschland. Und hier können wir auch was entdecken, dass wir in einem Alter die Menschen taufen, wo sie jung sind und wahrscheinlich, weil sie in der Gemeinde aufgewachsen sind. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Gesellschaft und Gemeinde. Welche Aufgaben entstehen hier? Auf einer Seite entdecken wir hier, und wir können auch hier bestätigt sehen, dass es wichtig ist, für die Jugend zu arbeiten. Weil wir die meisten Taufen in dieser Altersgruppe haben. Aber auf der anderen Seite, ich denke, wir müssen auch eine andere Aufgabe erkennen. Mission unter Erwachsenen ist ein Schwachpunkt in unserer Gemeinde. Wir erreichen Erwachsene kaum, also Leute und Familie und Erwachsene. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Das heißt, wir dürfen weiterhin die Jugend nicht vernachlässigen, sondern eher noch mehr dafür tun, für die Jugend. Auf der anderen Seite, wir müssen ernsthaft die Frage stellen, warum erreichen wir denn Erwachsene nicht? Also Menschen im Alter von also über 30, über 28. Ab 28 merken wir, da ist ein Schnitt, ab 28
ist die Taufzahl sehr niedrig. Das heißt, es ist ein Lebensalter, von wo an man Job hat und Existenz hat und eventuell nicht mehr so Fragen hat. Aber ich habe auch überlegt, was tun wir eigentlich für Menschen in diesem Alter? Welche Angebote haben wir? Wir haben viele Gesundheitsangebote, aber so richtig arbeiten wir für diese Menschen meistens nur durch Großveranstaltungen, durch Einladungen, aber sie kommen nicht. Oder auch wenn sie kommen, ist es viel zu wenig für sie. Ja, das bringt sie nicht so weit, dass sie eine Entscheidung treffen könnten. Bist du in einer adventistischen Familie aufgewachsen? Hier ist die Antwort der Täuflinge. Blau, das sind die in der Adventgemeinde aufgewachsen sind, und grün, die grünen Balken sind diejenigen, die nicht. Und auch hier sieht man, was entdeckt ihr hier? Könnt ihr das so entziffern, was da steht? Ja, wir sehen, dass fast alle Jugendlichen, die wir taufen, in der Adventgemeinde aufgewachsen sind, und fast alle Erwachsene, die wenigen, die wir taufen, sind außerhalb eigentlich aufgewachsen. Das bedeutet, dass wir hier an dem Punkt, also Jugendarbeit ist für unsere Jugend, wir erreichen kaum Jugendlichen von außerhalb, und Erwachsene erreichen wir sehr wenig. Ja, im Vergleich zu der Taufzahl der Jugendlichen ist die Taufzahl der Erwachsenen sehr, sehr niedrig. Ja, vielleicht 15% dessen, was man in der anderen Gruppe hat. Ja. Und das bedeutet, dass wir hier eine sehr, sehr wichtige Aufgabe haben. Ja. Und es ist möglich eigentlich auch in diesen Altersgruppen, also unter Erwachsenen, zu arbeiten. Aber wir müssen Fragen beantworten. Was ist wichtig? Ich habe hier manche Punkte zusammenfassend zusammengestellt. Die emotionale Begleitung. Dafür brauchen wir Programme, dafür brauchen wir Gelegenheiten. Welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung? Ich würde manches erwähnen, die ich beobachtet habe. Ich habe bereits erwähnt, Hauskreise, Gruppen von 3 Menschen, Ausflüge, soziale Events. Wir haben zum Beispiel in Magdeburg, wir haben dort ziemlich viele Menschen kennengelernt und sind viel mehr, als wir in Hauskreisen aufnehmen könnten. Wir haben einmal im Monat ein Event gestartet. Ich habe mich früher mit Archäologie beschäftigt und ich habe angeboten, dass wir da verschiedene Kulturen, verschiedene Länder beschäftigen können. Und das sind biblische Länder wie zum Beispiel Ägypten. Wir kommen zusammen, wir essen ägyptisch und dann erzähle ich zeige Bilder über Ägypten, ich erzähle auch Geschichte Israels und dann machen wir Gruppenarbeit ein bisschen, wir tun etwas Kreatives und das ist der Abend. Und erstaunlicherweise kommen 25 bis 35 Gäste zu dieser Veranstaltung. Jeden Monat, 25 bis 35. Wir haben 2 Abende über Ägypten gehabt, dann über Sinai, Halbinsel Sinai, Wanderung in der Wüste. Und dann haben wir Petra gehabt. Und vor Weihnachten habe ich über Korinth gesprochen, das Hohelied der Liebe. Und was ist in Korinth geschehen? Ich habe die Geschichte Korinth erzählt und die Briefe, warum hat Paulus geschrieben und so weiter. Und sie hören zu, sie sitzen dort und wir haben eine tolle Gemeinschaft. Wir essen etwas Exotisches zusammen. Und das ist sehr wichtig. Also wir kennen, wie Jesus das gemacht hat. Kennt ihr Matthäus Party? Was das hieß? Matthäus Party? Der Levi Party? Nein, also Jesus hat den Zöllner Levi berufen. Er saß dort an seiner Stelle, Levi. Jesus ging vorbei und sagte ihm, also Levi, folge mir nach. Und was hat Levi an demselben Tag gemacht? Also er ist später der Matthäus geworden. Ja? Das ist Matthäus. Was hat Matthäus an dem Tag seine Berufung gemacht? Ja, ein Party organisiert, ja, ein Abendbrot. Ein Party, und wen hat er eingeladen? Sünder und Jesus. Und sie waren zusammen, und stellt euch vor, eine kostenlose Möglichkeit fürs Essen. Wer kommt? Wer kommt? Leute kamen, woran die Pharisäer Anstoß genommen haben und sagten, er ist mit Sündern zusammen. Wie haben die Leute dann gegessen? Stellt euch vor. Wie isst man? Kostenlos, ja. Je schneller du essen kannst, desto bessere Stücke kriegst du ab. Ja? Das haben, und die Pharisäer haben den Anstoß genommen. Was war da missionarisch an der Veranstaltung? Matthäus hat auch Jesus eingeladen. Und Jesus hat mitgegessen. Das haben die Pharisäer kritisiert. Er isst mit Sünder zusammen. Das heißt, er hat Gemeinschaft angeboten. Ja? Wie oft wurde Jesus kritisiert? Und das ist sehr wichtig. Das habe ich auch mal öfters gemacht. So Obdachlose zum Beispiel. Wenn ich Zeit habe, ich lade Obdachlose in Restaurants ein. Und da sind sie fassungslos. Auch das Personal im Restaurant. Ja, aber da sind Zeiten. Und wenn wir uns hinsetzen, fragen sie mich manchmal, so, das ist da verrückt. Also, wie könnt ihr mich bedanken? Und ich frage ihn, also, wollen sie wirklich Dankeschön sagen? Ich sagte, ja. Dann sagen sie Dankeschön Gott. Also ich habe das nicht von mir alleine ausgedacht, dass ich das jetzt mache. Ja? Er hat mich überzeugt, dass ich das tue und Gott hat mich gesegnet und mir das beigebracht, dass ich sowas tun soll. Wenn Sie unbedingt Dankeschön sagen wollen, dann sagen Sie das Gott. Das ist von ihm. Ja? Und die sitzen dort und sie denken darüber nach. Ja? Also Gemeinschaft anbieten, emotionelle Begleitung. Es ist wichtig, dass wir teilnehmen, dass wir dabei sind, dass wir mit Menschen Zeit verbringen. Das ist wichtig. Natürlich, ich weiß, ihr habt wenig Zeit, ich auch. Was ist die Lösung dann? Wir können uns nicht mit vielen Menschen beschäftigen. Aber stellt euch vor, jeder macht das mit einer Person. Ist das zu viel? Ihr habt eine Gemeinde von 300. Jeder macht das mit einer Person. Das ist schon 300. Ja, das ist dann doch viel. Also Qualität vor Quantität, das ist sehr wichtig. Es ist viel einfacher, 10.000 Euro für eine Veranstaltung zu geben, als jede Stunde, jeden Tag eine halbe Stunde oder 10 Minuten. Ja? Aber Gott braucht kein Geld. Er hat genug. Glaubt ihr das? Er hat genug Geld. Das habe ich schon erfahren. Verrückterweise als Student haben wir ein Experiment gemacht. Wir haben einen Verein gegründet für Kinder, als ich in Friedensdorf studiert habe. Wir wollten unbedingt missionarisch tätig werden. Aber wir waren die ärmsten Studenten der Welt. Damals. Ich hatte kein Geld. Und wir haben einen Verein gegründet und wir haben uns entschlossen, wir laden Tschernobyl-Kinder, strahlungsbeschädigte Kinder ein. Wir haben ein ganzes Hotel reserviert für einen Monat, ohne Geld. Stellt euch vor, ganzes Hotel. Wir haben 45 Kinder eingeladen. Ja. Alle Dozenten sagten mir damals, ihr seid verrückt. Ja, das geht nicht. Aber wir haben viel gebetet und wir haben die Sicherheit erhalten und wir haben die Kinder eingeladen, die kamen. Wir haben große Werbung gemacht. Wir haben damals, ich denke, 37.000 Deutschmark gebraucht dafür, dass wir die Rechnung bezahlen. Wir haben genau die doppelte Summe erhalten in 3 Wochen als Spende, als Studenten. Wir hatten den reichsten Verein damals in Ostdeutschland vielleicht. Wir haben sehr viele solche Programme organisiert. Also ich habe selber erfahren, Gott hat Geld. Er braucht Menschen. Ja, und wir waren da und es war eine wunderschöne Zeit. Es kamen Leute aus Lwów, Umgebung von Tschernobyl. Und wir haben jeden Tag Gebetsstunden gehalten mit den Kindern zusammen. Wir haben erzählt, wir sind keine reichen Leute. Alles, was ihr jetzt habt, das haben wir durch Gebet bekommen. Können wir zu euch kommen, wenn wir Probleme haben? Seid ihr bereit, auch für uns zu beten und für die Probleme? Und die Kinder sagten, ja, ist kein Problem. Wir haben jeden Tag mit allen Kindern Gebetsstunden gehalten. Und das kam sehr gut an. Und einmal war Therese dabei, die Übersetzerin. Und ein Junge hat gebetet und sie hat angefangen zu weinen. Sie hat nicht mehr übersetzt. Nach dem Gebet fragte sie, Therese, was war da los? Warum hast du geweint? Und sie sagte, weißt du, wer gebetet hat? Sie sagte, nein, ich kenne den nicht. Das war der Sohn des Parteisekretärs von der Stadt. Ja, er hat dort gelernt zu beten und er hat gebetet. Ja. Er hat so mitbekommen, wie das hier läuft und er hat auch gebetet. Ja. Und das war eine tolle Zeit. Also Gott braucht wirklich Menschen. Emotionelle Begleitung ist sehr, sehr wichtig. Dann ernst genommen zu werden. Oft ist das so, dass die Menschen uns auf die Probe stellen. Sie zeigen Interesse, aber sie zeigen auch, sie wollen nicht getauft werden. Und dann hören wir mit Begleitung oft auf und wir gehen weg. Aber das ist ein Fehler. Entweder lieben wir Menschen oder nicht. Wenn wir Menschen lieben, dann begleiten wir sie. Dann nehmen wir sie ernst und das ist sehr wichtig.
Lehre, mit der ich etwas im Alltag anfangen kann. Das war auch sehr wichtig für die Menschen. Also nichts zu verkündigen am Anfang, wenn die Leute noch nicht so weit sind, dass sie das verstehen können, sondern etwas Relevantes für den Alltag, Relevantes weiterzugeben, wenn sie über Gott etwas fragen. Empathie, wie ich das schon betont habe, ja, und andere Programme neben dem Gottesdienst, das heißt unbedingt andere Möglichkeiten für Gemeinschaft schaffen, Raum für Gemeinschaft zu schaffen, ist sehr, sehr wichtig, weil wir Menschen ganzheitlich wahrnehmen wollen. So, das ist von Paul Hiebert, seine Zeichnung, das sind die 6 Lebensbereiche der Menschen. Oben ist Spiritualität, wir beschäftigen uns meistens damit, aber die Menschen haben eigentlich auch soziale Nöte, kulturelle Nöte. Übrigens, hat Jesus etwas für Kultur gemacht, etwas, was kulturmäßiges ist? Hat Jesus den Bereich Kultur vernachlässigt oder hat er was in die Richtung gemacht? Was denkt ihr? Jesus und Kultur. Ja. Ich denke an die Hochzeit von Kana. Er hat da mitgefeiert wahrscheinlich. Ja. Nach dem Abendmahl haben sie gesungen und sie sind auf den Ölberg gegangen. Das ist auch Kultur. Gemeinsam singen, beim Spazieren singen, wandern gehen, singen. Ja. Jesus hat vieles mitgemacht eigentlich. Ja, also Festessen wie bei Zachäus, das war in der Kultur etwas Wichtiges. Das war eine besondere Mahlzeit. Ja. Und auch hier sind die physischen Nöte, biologische Bedürfnisse und so weiter. Jesus hat in allen Bereichen gehandelt und ich denke, es ist wichtig zu entdecken, dass auch wir in allen Bereichen handeln sollten. Tja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch für Fragen und Diskussion Zeit nehmen.